Schönen guten Morgen. Schön, euch hier zu sehen. Ein herzliches Hallo an alle, die im Livestream auch mit dabei sind. Genau, Weihnachten. Wir befinden uns in dieser Predigtreihe vor Weihnachten und beschäftigen uns damit, was hat Weihnachten mit uns persönlich zu tun? Wie können wir ganz persönlich Weihnachten erleben? Und es geht auf Weihnachten zu und wenn ich mich zurückerinnere, wie ich damals vor allem auch als Kind Weihnachten gefeiert habe, dann war das immer was total Besonderes. Ich habe es geliebt, wir haben immer ganz viel selbst gemacht, vor allem am Anfang des Adventszeit ging es los mit dem Adventskranz selber basteln und dann Tannenzweige erst aus dem Wald zu holen und dann das so zu binden, die Kerzen drauf zu dekorieren. Wir waren auch, glaube ich, Meister darin, die tollste Deko zu basteln. So schöne Sachen fürs Fenster, was man ans Fenster hängen kann. Natürlich auch für die Großeltern. Plätzchen backen, alles, was so dazugehört. Was so halt Tradition ist zu Weihnachten. Und als Kind hat man sich immer darauf gefreut, hat das gerne gemacht. Und dann gegen Weihnachten war das bei uns immer ganz spannend. Als ich noch kleiner war, dann haben meine Eltern das so gemacht, dass wir zwar den Weihnachtsbaum zusammen geholt haben, aber sie haben dann sozusagen das Wohnzimmer für uns Kinder gesperrt und haben den Weihnachtsbaum festlich geschmückt und alles vorbereitet. Und meine Schwester und ich waren immer ganz neugierig, haben versucht, durchs Schlüsselloch zu linsen oder wenn sie mal doch nicht die Tür abgeschlossen haben, vielleicht doch einen Blick rein zu erhaschen und zu schauen, wie es in diesem festlichen Weihnachtszimmer aussieht. Ja, und das war halt Tradition. Das haben wir halt so gemacht. Das war immer cool. Wir haben uns darauf gefreut, wenn diese Weihnachtszeit kommt. Und dann als Kind macht man sich vielleicht auch noch gar nicht so Gedanken darüber. Warum macht man eigentlich so einen Adventskranz? Wo kommt das eigentlich her? Das ist ja so eine Tradition. Das gibt es ungefähr seit 1839, also ziemlich genau seit 1839, wo es den allerersten Adventskranz überhaupt in Hamburg im Rauen Haus gab, wo Johann Hinrich Wiechern, auch ein ganz toller Mann, der viel mit Kirchengeschichte und Diakonie zu tun hatte, das erste Mal einen Adventskranz aufgestellt hat, ja, um die Tage zu zählen bis Weihnachten und sich einfach einzustimmen, zu freuen auf jeden Tag vor Weihnachten. Und er hat sich dabei gedacht, was auch diese vielen Kerzen zu Weihnachten immer bedeuten, das Licht ein ganz großes Symbol ist, gerade in dieser dunklen Zeit, in der weihnachtlichen Adventszeit, wenn es draußen auch dunkel ist, da hat gerade Licht und viele Kerzen ein ganz besonderes Symbol, was wir auch auf Weihnachten übertragen können, weil Jesus nämlich das Licht der Welt in die Welt gekommen ist. Und daran erinnern wir uns auch, wenn wir diesen Adventskranz sehen. Und dieses Grün, das steht auch für Hoffnung, für die Farbe Hoffnung und Tannen sind immer grün und das ist auch ein Zeichen für Lebendigkeit, für Leben und deswegen ist so dieses Symbol dann auch daraus entstanden. Ähnlich ging es auch mit dem Weihnachtsbaum, also auch diese Tradition stammt übrigens aus Deutschland und hat im Prinzip die ganze Welt infiziert, dass hier sozusagen im 16., 17., 18. Jahrhundert wirklich diese Tradition entstanden ist und populär geworden ist, dass man auch Weihnachtsbäume aufstellt, ähnlich mit dem Zweck, hinzuweisen auf das Leben, auf das Licht, auf Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist und uns darüber zu freuen. Deswegen gibt es auch Geschenke und Süßigkeiten. Warum aber machen wir das? Oder inwieweit sind wir uns bewusst, dass wir diese Tradition irgendwie jedes Jahr neu wieder vielleicht manchmal abspulen? Und was ist unsere Motivation dahinter? Also zum einen ist es ja auf jeden Fall, wir lieben Tradition. Es ist einfach schön, man versucht einfach eine nette Zeit mit der Family zu haben. Man genießt Zeit zusammen zu verbringen, wenn es draußen dunkel ist, dass man drin was Cooles zusammen machen kann. Ja, und das hat Tradition. Das haben die Generationen und Generationen davor auch schon gemacht. Und wir haben diese verschiedenen Weihnachtstraditionen. Und ich glaube schon auch, dass in uns da ein Wunsch danach steckt, nach dieser Gemütlichkeit, dass wir uns wünschen nach einem Stück Ruhe und Besinnlichkeit in der Weihnachtszeit, die doch viel zu oft immer dann doch viel zu hektisch ist. Aber Weihnachten ist doch eigentlich mehr. Und die Frage, die ich heute mit euch ein bisschen anschauen und versuchen möchte zu beantworten, ist, wie kann Weihnachten für mich persönlich, für dich persönlich wirklich mehr sein als nur eine Ritualsfeier oder Traditionsfeier, sondern ein wirklich persönliches Erleben. Was könnte passieren, was würde passieren, wenn wir Gott ganz bewusst in unser Leben einladen und erleben, ja, was dann daraus entstehen kann. Wir steigen heute auch ein bisschen in diese ganz bekannte Weihnachtsgeschichte, die normalerweise ja am 24. auch gelesen wird, ein und schauen uns einmal diese Weihnachtsgeschichte an mit einem ganz besonderen Fokus. Heute geht es nicht um den Ochsen und den Esel, um den es häufig im Weihnachtsstück auch geht und die immer sehr dekorativ in der Krippe stehen. Es geht nicht um die heiligen drei Könige. Es geht immer um Jesus, aber auch das ist heute nicht der Fokus mit seiner Familie, sondern wir wollen heute einmal ein ganz besonderes Augenmerk auf die Hirten in dieser Geschichte legen. Und wenn gestern ein paar Eltern hier waren oder wenn ihr gestern hier vorbeigekommen wird, hier waren gestern Aufnahmen für das Weihnachtsvideo und wir hatten hier ganz viele Schäfchen herumspringen und auch andere Tiere und hier war ein bisschen was los mit Hirten und Schafen. Und diese Hirten, die sind ja doch recht präsent in der Weihnachtsgeschichte. Damals in der Zeit gab es relativ viele Hirten, weil Bethlehem auch hier in der Nähe von Jerusalem gelegen hat. Und einmal im Jahr wurde in Jerusalem das Passamahl gefeiert, wo dann Lämmer geschlachtet wurden. Und deswegen war es aus verschiedensten Gründen auf jeden Fall um dieses Zentrum Jerusalem herum ganz viel was los mit Schafen und Hirten. Aber die Hirten waren jetzt nicht so die beliebtesten Leute. Die waren so ein bisschen verrufen vielleicht. Es waren jetzt nicht so die besonders gehobene Gesellschaft. Sie waren vielleicht so ein bisschen Outsider, also Außenseiter. Und die waren halt wirklich 365 Tage mit ihren Schafen draußen auf der Weide, auf den ganzen Hügeln rund um Bethlehem unterwegs. Und sie waren verrufen, dass sie einfach ein bisschen einfache Leute waren, dass sie eine sehr raue Gesinnung hatten, sage ich mal. Dass sie nach Schaf stinken, also die stinken halt, Schafe stinken, das ist halt auch unangenehm. Und sie waren auch so ein bisschen dafür bekannt, dass sie schlimme Wörter kennen und einen besonderen starken Ausdruck hatten, was vielleicht jetzt auch nicht ganz so fein war. Meine Kinderbibel, in der ich das mal nachgelesen habe, diese schlimme Wörter kannten die ganz besonders und das war gar nicht gut. Und doch passiert mit diesen Außenseitern was ganz Besonderes in der Weihnachtsgeschichte. Und wir wollen zusammen einfach einmal die Weihnachtsgeschichte lesen. Und ich stelle fest, in meinem Manuskript habe ich sie nicht, deswegen lesen wir zusammen hier am Beamer die Weihnachtsgeschichte einmal. In jener Nacht hatten ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlte sie und die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von den himmlischen Heerscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Und als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander: Kommt, gehen wir nach Bethlehem. Wir wollen das Wunder, von dem der Herr uns erzählen ließ, mit eigenen Augen sehen. Und sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Maria aber bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Und die Hirten kehrten zu ihren Herden auf den Feldern zurück. Und sie priesen und lobten Gott für das, was der Engel ihnen gesagt hatte und was sie gesehen hatten. Alles war so, wie es ihnen angekündigt worden war. Das war die Weihnachtsgeschichte nach der Neues Leben-Übersetzung. Vielleicht nicht das Ganze, was wir sonst kennen nach Luther, aber vielleicht ist dem einen oder anderen da auch nochmal ein neuer Aspekt vielleicht ganz neu aufgegangen. Also warum in dieser Weihnachtsgeschichte spielen doch diese Hirten, die ja nicht so die hippen Leute auch in der damaligen Zeit waren, eine so große Rolle? Also wir würden noch viel mehr verstehen, wenn so eine coole Sache mit den Engeln, so eine Verkündigung passieren würde. Keine Ahnung, wenn die dann so wie bei uns zu Eckhart gegangen wären und wenn Eckhart sowas passiert wäre oder dem Papst oder Angela Merkel irgendwie da vielleicht, keine Ahnung. Warum erleben nicht die, sondern ausgerechnet die Hirten der damaligen Zeit so eine krasse Story mit den Engeln? Und die Hirten erschrecken erstmal so ein bisschen, natürlich zu Recht. Sie haben so eine Engelserscheinung jetzt vielleicht noch nicht unbedingt so häufig erlebt. Und das passt irgendwie gar nicht in ihre Welt. Also diese Engelerscheinung ist erstmal so ein bisschen außerirdisch vielleicht sogar. Aber doch, die Engel kommen nicht da, wo man sie vielleicht irgendwo erwarten würde, in einem Palast oder bei wichtigen Persönlichkeiten, sondern zu den ganz einfachen Hirten aufs Feld. Also dort auf dem Feld, wo Schafe sind, wo es stinkt und so weiter, das ist nicht der Ort, wo ich persönlich zuerst nach Gott irgendwie und nach Gottes Begegnung Ausschau halten würde. Ich persönlich finde, ich kann in alten Kirchen wirklich so manchmal so ein bisschen, ja, so einen heiligen Moment fühlen oder irgendwie Gott ganz nah fühlen. Ich liebe alte Kirchen. Mein Papa ist von Beruf Kunsthistoriker und von klein auf sind wir halt durch ganz viele Kirchen geschleift worden und durch ganz viele Museen. Und früher konnte ich halt auch zu den ganzen Bauwerken und den ganzen Kunstwerken noch viel sagen, aus welcher Zeitepoche kommt das und so weiter. Das hat mein Papa einfach ganz viel weitergegeben. Und ich liebe so alte Kirchen. Und zum Beispiel, ich habe euch jetzt mal ein Bild vom Kölner Dom mitgebracht, was wirklich so ein Bauwerk ist, wo ich einfach gerne reingehe, weil man merkt, hier an diesem Ort über Jahrhunderte hinweg ist hier irgendwie Gott angebetet worden, hat hier das kirchliche Leben sozusagen stattgefunden. Das ist so ein traditioneller Ort, wo man einfach spürt, okay, hier ist irgendwas anderes. Also wenn man in die Kirche hineintritt, dann finde ich dann, ja, das ist irgendwie schon auch ehrfurchtsgebietend und also es ist schon ein Ort, wo ich empfinde, an so einem traditionellen Ort spüre ich schon einfach ganz besonders Gottes Gegenwart. Und dort erwartet man ja auch, dass man irgendwie mit Gott in Kontakt kommt und mit Gott in Berührung kommt. Aber nicht nur an diesen Orten ist Gott spürbar. Und das merken wir gerade in Corona-Zeiten ganz besonders. Nicht nur an unserem Ort, in solchen Kirchen, nicht nur hier in der CGM ist Gott und nicht dieses Gebäude, nicht dieser Ort, diese Kirche oder die Gemeinde ist der Ort, wo Kirche oder Gemeinde passiert, sondern Gemeinde und Gemeinschaft mit Gott passiert da, wo du und ich unterwegs sind, in unserem Alltag, in unseren Familien, an den Orten, wo wir hingehen. Und ja, mit Gott unterwegs sind. Dort passiert Gemeinde, dort ist Kirche. Und das ist nicht nur auf diesen traditionellen Ort beschränkt, wie zum Beispiel der Kölner Dom oder hier in dieser CGM. Was wäre denn für dich so ein naheliegender Ort, wo du dich ganz nah bei Gott führst? Oder wo du ja, das irgendwie mit Glaube, mit Religion, mit Tradition verbindest vielleicht? Vielleicht auch bei Oma und Opa, die das auch noch mal ganz besonders traditionell vielleicht zu Hause handhaben. Zu Weihnachten dürfen wir uns ganz besonders daran erinnern, dass Kirche mehr ist als ein Gebäude und dass es bei unserem Glauben darum geht, eine persönliche Beziehung und Begegnung zu haben mit Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist als Licht der Welt, um uns Hoffnung zu schenken, um uns zu begegnen, ganz nahe zu kommen, um uns zu lieben und zu retten. Jesus ist, wie wir wissen, nicht in einem Palast geboren, in einem Tempel, auch nicht in der Kirche, wie wir es vielleicht heute manchmal erwarten könnten oder wohin wir ihn vielleicht manchmal auch verbannen und sagen, ja, Glaube gehört in die Kirche. Nein, Christus kommt an den Ort und möchte an den Ort kommen, wo wir sind. Und nicht nur sonntagmorgens hier, sondern auch in deinem Alltag, bei dir zu Hause, bei dir auf der Arbeit oder wo auch immer du bist. Jesus ist gekommen in deine Realität. Und gerade diese Hirten zeigen uns irgendwie ganz besonders auf, Gott kommt dahin und ist da, wo wir Menschen sind. Ganz egal, ob wir bekannt, arm, reich oder was auch immer, unbekannt, was auch immer wir sind, Gott ist da und möchte da sein, wo du und ich sind, wo wir sind. Weil Gott ein Gott der Nähe und ja, ein Gott der Nähe ist und ein sehr, sehr persönlicher Gott. Also warum machen wir diese ganzen Weihnachtstraditionen auch mit? Und warum machst du diese Tradition auch alle mit? Weil es schön und weil es nett ist? Auf jeden Fall. Weil es gemütlich ist? Auf jeden Fall. Weil jeder das macht und weil wir auf jeden Fall auch eine Sehnsucht nach Friede, Ruhe und Besinnlichkeit haben. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, auch diese ganze Tradition darf nicht dazu führen, dass wir das nur einfach machen, um es zu machen, sondern soll uns dahin leiten und darauf hinweisen, auf Jesus Christus selber, und soll uns dahin führen in die persönliche Begegnung mit dem Licht der Welt, mit Jesus Christus. Weihnachten ist ein ganz besonderer Moment, wo wir uns an Jesus erinnern dürfen, wo wir uns ganz besonders Zeit nehmen dürfen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Aber Weihnachten passiert auch da, wo wir in unserem Alltag an allen 364 anderen Tagen mit Gott unterwegs sind und in unserem Alltag unterwegs sind. Was sind denn bei dir Orte, wenn du ehrlich bist, dass du dort eigentlich gar nicht mit Gott rechnest? Wo es dir vielleicht unangenehm ist, wenn Gott da jetzt reinkommen würde? So ganz plötzlich? Ist dir bewusst, dass Jesus auf deiner Arbeit auch mit dir sein möchte? Und er ist da. Wenn du unterwegs bist im Auto vor der roten Ampel und du bist spät unterwegs und hast Stress und schimpfst und keine Ahnung, auch dann ist Gott da. Auch wenn du in dem Moment es vielleicht nicht bewusst merkst. Jesus ist da in unserem Alltag, in unserem Stress, in unseren Herausforderungen. Er ist da und er möchte dir persönlich begegnen, dort, wo du gerade bist, egal wo du bist. Wo darf Gott vielleicht auch bewusst nicht hineinkommen oder wo möchtest du ihn vielleicht auch bewusst nicht mit hinnehmen? Auch das ist eine Frage, ja, die man mal überprüfen kann. Ein Mann, dessen Weg wir mit Gott wirklich in der Bibel nachvollziehen können und der ja ein sehr, sehr bewundernswerter Mann ist, weil er eine besonders harte Story auch hinter sich hat, ist Hiob. Und hier über Hiob wird einmal in der Bibel gesagt, oder er hat sogar ausgerufen sozusagen, davon lesen wir in der Bibel: Ich hatte von dir, Gott, nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, Gott, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und die Story von Hiob ist, dass er ein total gottesfürchtiger Mensch war, der dafür bekannt war, dass er Gott vertraute, dass er seine Familie gut versorgte, dass er für seine Familie vor Gott eintrat, für sie betete, der auch von Gottes Segen im Materiellen gut ausgestattet war. Also Gottes Segen hat sich bei ihm auch im Materiellen besonders ausgedrückt. Es war ein reicher Mann, hatte 10 Kinder, hatte viele Viehherden und Besitztümer, was ja jetzt auch nicht selbstverständlich ist, aber dort hat Gott das so geschenkt, diesen materiellen Segen. Und von einem Tag auf den anderen hat er im Prinzip alles verloren. Von einem Tag auf den anderen hat dieser Hiob erlebt, dass alles, was sonst irgendwie ihm Halt gegeben hat an Besitz, seine Familie, von jetzt auf gleich weg war. Und im wahrsten Sinne hatte an dieser Stelle der Teufel seine Finger mit im Spiel. Der Teufel hat Hiob alles genommen. Er hat ihm alle seine Kinder genommen, die gestorben sind. Er hat ihm all seinen Besitz beraubt. Er hat ihn mit Krankheiten geplagt. Und der Teufel hat das nur getan, um herauszukitzeln und herauszustellen, dass Hiob doch vielleicht nicht so ganz fest an Gott glaubt, wie es immer so scheint. Und an diesem Mann Hiob, der dieses Leid erfahren hat, können wir mitfühlen, wenn wir dieses Buch von ihm lesen auch, wie er mit Gott ringt, wie er immer wieder Gott auch sagt: Ey Gott, warum ist das passiert? Warum gerade ich? Ist mir das und das passiert? Warum ist meine Familie verstorben? Warum ist das passiert? Der immer wieder auch mit Anklagen vor Gott kommt und mit Gott wirklich ringt, aber letztendlich sagt: Gott, ich vertraue dir. Und obwohl er nicht alles nachvollziehen kann, was in seinem Leben alles passiert ist, obwohl nicht alle Fragen beantwortet sind, sagt er am Ende mit einem Zwiegespräch, mit dem er auch mit anderen Leuten und mit Gott ringt und ihn anklagt, zu Gott: Gott, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Und dieses Zeugnis, wenn wir uns mit diesem Hiob beschäftigen, ist einfach extrem stark, weil er Gott trotz dieser ganzen Umstände, trotz aller Schicksalsschläge vertraut und an Gott einfach festhält. Alle Tradition, alles, was er auch vorher getan hat, die Opferungen, die er im Tempel getan hat, was man nicht nur traditionell vielleicht auch gemacht hat, um mit Gott rituell unterwegs zu sein, hat sich in der Praxis, in der Praxis bewahrheitet und gezeigt, dass es tiefe Wurzeln hatte, weil eben sein Leben nicht nur aus Ritualen bestand, sondern weil ein echtes Vertrauen von Hiob auf Gott vorhanden war. Und auch, obwohl alles nicht, als Hiob diesen Satz sagt, noch nicht alles wieder in Ordnung war, obwohl er immer noch von Krankheit geplagt war, seine Familie tot, er keinen Besitz hatte, spricht er aus und spricht Gott sein Vertrauen aus. Weil er erlebt hat, ja, dass Gott im Alltag da ist, dass Gott doch irgendwie durchträgt, dass er ohne Gott nicht mehr kann. Und dass Gott es trotzdem gut mit ihm meint. Ich hatte von dir, Gott, nur vom Hörensagen vernommen, aber gerade nach diesen Schicksalsschlägen, aber nun haben meine Augen dich wirklich gesehen. Das wünsche ich mir, dass wir das wirklich erleben dürfen, ganz besonders an Weihnachten und in der Adventszeit. Dass es nicht nur um Tradition geht, um Religiosität, um ja einfach tun, sondern um ein Erleben und ein bewusstes Ausstrecken nach Gottes Nähe und nach Gottes Herrlichkeit. Das ganz besondere Lichterlebnis, was die Hirten ja wirklich hatten, war eigentlich, als die Engel aufgetreten sind in der Szene. Die Herrlichkeit Gottes strahlte aus und von diesen ging aus, als die Engel aufgetreten sind. Und es war Licht. Und das ist das Beispiel, wo wirklich das Licht Gottes für die Hirten ganz persönlich geworden ist, durch diese Begegnung mit den Engeln, dass ihnen diese ganz besondere Botschaft verkündet wurde. Gott ist nicht nur da, wo wir ihn manchmal hinhalten, nicht nur an dem Ort Kirche oder nicht nur hier in der CGM, sondern Gott ist da, wo du bist. Er möchte dort sein, wo du bist. Es gibt so coole amerikanische Filme, über die man ja unterschiedlicher Meinung manchmal sein kann, die manchmal vielleicht ein bisschen kitschig sind. Und es gibt auch einige christliche Filme. Einer heißt zum Beispiel Facing the Giants. Das ist ein cooler christlicher Film. Kann ich wirklich empfehlen. Tolle Statements, tolle Aussagen. Es geht um Football. Und dort sagt der Coach einen Satz, der mir einfach hängen geblieben ist. Er sagt: Gott liebt Football. Das ist ja natürlich eine krasse Aussage. Ne? Ich meine, jeder kann darum beten, auch vielleicht beim Fußball bei uns, ne? Wenn sein Lieblingsverein spielt, ist man ja auch mal so und sagt: Ey, möchte ich nicht auch mal dafür beten, dass mein Verein gewinnt? Und ist es nicht unfair anderen Gläubigen gegenüber, die irgendwie einen anderen Verein glauben? Also ist ja auch ein Spannungsfeld. Aber der Coach sagt: Ey, Gott liebt Football. Aber weißt du warum? Nicht unbedingt, weil er vielleicht jetzt so ein Sportfan ist, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es geht Gott nicht darum, dass er jetzt diesen Sport liebt, wo viel passiert. Ich glaube, Gott liebt Football, weil du Football liebst. Weil er es liebt, mit dir Zeit zu verbringen. Und wenn er weiß, dass du Football liebst und dass er dort in diesem Kontext ganz viel Zeit mit dir verbringen kann, dann wird er auch Football lieben. Weil er es liebt, wie du begeistert dabei sein kannst. Weil es liebt, mit dir Zeit zu verbringen, da wo du bist, da wo du Bock drauf hast, da wo du drauf, ja, interessiert dran bist. Gott liebt es, dass wir ihn hineinnehmen in unseren Alltag, bei dem, was wir tun. Und sei es vielleicht hier in Deutschland eher mit zum Fußballspiel zu gehen, wenn wir ihn mit hineinnehmen. Wenn wir ihn einfach mit in unseren Alltag einladen und uns bewusst machen dürfen, er ist da, egal was wir gerade tun. Egal, ob wir zum Fußballspielen selber gehen, ob wir ein Fußballspiel anschauen, egal, ob wir auf der Arbeit oder auf der Schule sind, egal, was wir tun, Gott möchte mit dir sein. Er möchte ganz präsent in unserem Leben sein. Auch wenn es vielleicht, wenn wir es gar nicht erwarten, wenn es im ersten Moment komisch erscheint, Gott ist daran interessiert, mit dir in deinen Alltag zu gehen und nicht nur hier in der CGM zu bleiben. Was wäre, wenn unsere Traditionen uns erinnern und uns auch ermahnen, wirklich aktiv zu werden, wenn diese Traditionen uns dahin leiten, dass wir Begegnung mit Gott suchen und Gott in unseren Alltag vielleicht erinnert durch diese Tradition wie ein Weihnachtsbaum oder ein Adventskranz, ja, hineinkommt, dass wir ihn mit einbauen, hineinnehmen in dem, was wir tun. Lasst uns anfangen, Ausschau zu halten in den Situationen, ja, die vielleicht erstmal nicht in dem ersten Moment nicht natürlich erscheinen, wo Jesus dort hineinkommen möchte. Was er dazu denkt, wie er dir beistehen kann in deinem stressigen Alltag. Was wäre, wenn wir anfangen damit zu rechnen, dass in allen Situationen Gott präsent an meiner Seite ist? Er ein Interesse daran hat, was ich tue und es liebt, Zeit mit mir zu verbringen. Er ist ein Freund, der gerne mit mir Zeit verbringt, mit dir Zeit verbringt und das macht, was, ja, was wir auch gerne mögen. Wie könnte sich mein und dein Alltag verändern? Wie können wir uns als Gemeinde verändern, wenn wir wirklich anfangen, diese Gegenwart Gottes mit in unseren Alltag zu nehmen, in Situationen, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen können, die, wo wir uns nur schwer rein ja, vorstellen können, Gott mit hineinzunehmen und doch vielleicht zu erleben, wie sehr Gott ja, genau an diesen Punkten mit uns unterwegs sein möchte und wie sehr Gott dort einen Unterschied machen kann. Ich glaube, wenn wir das kultivieren in unserem Alltag ganz persönlich, dann können wir wirklich den Auftrag leben, den wir auch als Gemeinde haben, dann können wir diese Welt verändern. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, dass wir uns wirklich im Advent auf die Suche machen, dass wir den Tannenbaum, die Kerzen, die Zeit, die wir mit Familie, mit Freunden verbringen können, dass die Dinge, die uns an Weihnachten erinnern, uns dazu führen, uns in Begegnung mit Jesus zu gehen. Und in Jesu Gegenwart zu führen und uns bewusst machen, er ist da, egal wo wir sind. Und wenn du jetzt irgendwo einkaufen bist, wenn du irgendwo draußen unterwegs bist und Weihnachtsbäume siehst, mach dir einfach mal bewusst, ey, Gott ist da. Wir stellen Weihnachtsbäume auf, mit Kerzen meistens dran und Lichterketten, weil wir sagen, Jesus ist die Hoffnung. Jesus ist das Licht der Welt. Und er ist gekommen in unser Leben, in unseren Alltag hinein, wie bei den Hirten aufs Feld, dort möchte Gott auch hineinkommen und in unserem Alltag einen Unterschied machen und in unserem Alltag ja, Licht in unsere Dunkelheit hineinbringen. Jesus kommt, so wie bei den Hirten auf dem Feld, auch in meinen und in deinen Alltag. Und daran denken wir, daran dürfen wir uns zu Weihnachten besinnen. Amen.